Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu einer österlichen Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Um genau zu sein, ist es Folge 87, wie üblich bei meinsportpodcast.de. Bevor wir euch die Osterauswahl an Themen kredenzen, möchte ich natürlich meinen lieben Chorus begrüßen.
Hallo.
Ja, heute haben wir eine sehr große Auswahl an Themen und Möglichkeiten für euch. Wer also eine Auswahl haben will, kann gerne durch die Takes schalten. Einerseits wirft die USL gerade mit News um sich, dass wir die natürlich gesammelt und für euch ja aufbereitet haben. Als zweites größeres Thema haben wir den US Open Cup, denn der hatte letzte Woche seine erste Runde ausgespielt und wir wollen euch da ein Spiel genauer vorstellen und so ein bisschen durch die Ergebnisse führen. Und zu guter Letzt geht es natürlich um das, was im Namen steht, um die USL und um den Spieltag. Denn auch letzte Woche wurde wieder gespielt. Wir haben euch ein paar schöne Spiele rausgesucht und werden euch natürlich auf das kommende Wochenende vorbereiten. Ich würde sagen, bevor wir zu tief in die USL-Spiele und Spielberichte eintauchen, lass uns doch mal in die News gehen. Wie wär's denn mit einem kleinen Thema zum Start? Die USL, damit ist jetzt der quasi Komplex aller Ligen gemeint, hat bekannt gegeben, dass es eine neue Regel geben wird, die jetzt auch schon gilt. Und zwar dürfen die in den Profiligen die Heimteams pro Spieltag 2 Spieler mehr im Kader haben. Also statt 18 einen 20-Mann-Kader. Mit der Begründung, dass es die Jugend fördern soll. Als Begründung oder als Regel gibt es Möglichkeit 1, der Spieler muss 17 oder jünger gewesen sein, als er den Vertrag für die erste Mannschaft gemacht hat. Oder er muss einen Akademievertrag unterschrieben haben und dann ist das Alter egal. Und meine Frage an dich, liebe Anne, A, wie findest du die Thematik? Und B, findest du es fair, dass nur Heimteams das dürfen?
Na gut, die Frage ist ja, bringt das überhaupt etwas? Also ist das tatsächlich etwas, was die Jugend fördert? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nämlich nicht. Also ich sehe das eher ein bisschen kritischer, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das überlegt hat. Weil klar, es ist ja schön, wenn du 2 weitere Spieler mit in den Kader berufen kannst, die dann da schön auf der Bank sitzen dürfen. Aber am Ende heißt es ja noch lange nicht, dass sie mit eingesetzt werden können. Oder eingesetzt werden können schon, aber dass sie eingesetzt werden. Und ich weiß gar nicht, ob die USL da irgendwie gerade so den aktiven Bedarf hat oder ob die Teams den aktiven Bedarf haben, dass man auf die Idee gekommen ist, das so zu ändern. Weil wenn du irgendwie junge Spieler einsetzen willst, kannst du sie ja sowieso in den 18-Mann-Kader berufen. Du entscheidest dich ja meistens schon auch aus bestimmten Gründen für bestimmte Spieler und lässt halt dann jetzt in dem Fall mal diese beiden Jugendspieler aus welchen Gründen auch immer raus. Würdest du den Eindruck haben, dass diese beiden Jugendspieler schon so weit sind, dass sie auf dem Niveau spielen könnten, wo du spielst, dann würdest du sie doch in den Kader berufen und dafür vielleicht auf eine andere Person verzichten. Und ehrlich gesagt, so extrem viel bringt es jetzt ja auch nicht, wenn sie zwar im Kader sind, aber dann auf der Bank sitzen, weil man sich lieber für einen der anderen Personen entschieden hat. Klar, ist vielleicht mal ganz nett zu sehen, aber so richtig den Mehrwert sehe ich da noch nicht so groß.
Ich finde ja, es ist teamspezifisch. Also es gibt einige Teams, die gerne auf junge Spieler und Talente setzen. Beispielsweise Orange County macht das regelmäßig. Und solange die 5-Wechsel-Regel bleibt und man nicht zum ursprünglichen 3-Wechsel pro Spiel übergeht, finde ich die Sache gar nicht verkehrt. Ich finde es allerdings ein bisschen schwer zu generalisieren, weil, wie gesagt, nicht alle Teams setzen viele auf Jugendspieler oder haben viele Jugendspieler. Allerdings kann die Regel natürlich auch nicht ausgenutzt werden, da eben das nur halt auf diese Spieler bezogen ist. Das heißt, man kann da auch keinen wirklichen Schabernack treiben, weil wechseln dürfen alle Mannschaften gleich viel. Und wie du schon sagst, nur weil sie 2 Leute mehr haben, müssten sie ja theoretisch nicht spielen. Was ich tatsächlich eher komisch finde, ist, warum das nur für Heimteams gilt. Denn wenn du jetzt Talente zum Beispiel auch früh an den US-Fußball richtig ranführen willst und an die Bedingungen, wäre es doch auch schon interessant, auch für das quasi Charakterbuilding, die Auswärtsfahrt mitzumachen. Ich spinne mal rum, wenn du als Talent eines texanischen Teams, nennen wir es mal San Antonio, die Reise nach Detroit mitmachst, dann erlebst du A, auch dieses komplette Drumherum, und B, könntest du dann auch bei so einem Spiel auch eingesetzt werden. Weil wenn du jetzt keine schulischen Verpflichtungen oder so hast, sehe ich gerade nicht, warum du nur als Heimteam dieses Extra-Recht bekommen sollst. Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es nicht verkehrt. Ich finde es nur irgendwie schwer zu generalisieren, weil auch wenn mittlerweile fast jedes Team eine eigene Akademie hat, setzt halt nicht jedes Team wirklich viel auf Jugendspieler. Orange County zum Beispiel schon eher, andere Teams eher selten. Und daher, ja, Grundidee finde ich gut. Ich finde, man könnte es noch ein bisschen ausbessern.
Tatsächlich finde ich das, die Idee, dass man nur die Heimteams mit diesem Vorteil ausstattet, ja durchaus charmant, weil an sich haben ja trotzdem alle Teams die gleiche Chance, weil alle Teams haben ja die gleiche Anzahl an Heimspielen und können es dann auch entsprechend ausnutzen und haben auch einen entsprechenden Heimvorteil, den sie mit nutzen können. Was vielleicht ein Punkt sein könnte, die Spieler, die 17 oder jünger sind, haben ja nun mal die schulischen Verpflichtungen und oftmals, wenn es jetzt kein Spiel ist, was in unmittelbarer Nähe deiner Nachbarschaft ist, musst du ja schon 1 oder 2 Tage vorher anreisen und das ist dann wahrscheinlich mit den Schulen wieder schwerer zu koordinieren und da ist dann vielleicht auch der Aufwand zu hoch, weshalb vielleicht so die Teams dann auch weniger Interesse daran haben, das überhaupt in die Realität umzusetzen. Ich glaube aber, dass es vor allem so ein kleines Geschenk jeweils an die Heimteams ist. Wie gesagt, jeder hat ja die gleiche Anzahl an diesen Geschenken. Und vor heimischer Kulisse mit 17 zu spielen, ist natürlich auch nochmal was anderes, als dann auswärts vielleicht auch mal intensivere Spiele zu erleben. Das kannst du auch 1 oder 2 Jahre später noch, wenn du in 18 oder älter bist.
Genau, deswegen, ich bin da ehrlich gesagt recht offen. Aber ich finde die Grundidee nicht verkehrt. Ich denke nur, wir müssen ja in der Praxis mal austesten, weil eben die Nachfrage nicht bei allen Teams dieselbe ist, was Talente und Einsatzzeiten und Ähnliches angeht. Gut, lass uns zur ersten der beiden kontroverseren News gehen. Und zwar wurde heute am Donnerstag, dem Tag vor Karfreitag, bekannt, dass die USA Championship im Jahr 2026, also in 2 Saisons, ein neues Team bekommen wird, und zwar aus Buffalo im Bundesstaat New York. Diese Nachricht kam lustigerweise in unsere Podcast-Vorbesprechung rein und wurde da schon kontrovers diskutiert. Und ich würde sagen, ich gebe dir hiermit gerne das Parkett, es auch gern öffentlich zu diskutieren. Wie findest du das, dass New York, also der Staat, ein eigenes Team bekommt?
Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt davon. Heute habe ich eine ziemlich kritische Meinung, fällt mir gerade auf. Weil der Bereich ist ja schon fußballtechnisch ziemlich gut abgedeckt. So klar, das meiste ist jetzt nicht unbedingt im Bundesstaat New York, aber trotzdem hat man ja in unmittelbarer Nähe, jetzt mal als aus US-Sicht gesprochen, relativ viel Konkurrenz zum einen und zum anderen sind auch recht viele Teams schon wieder an der Ostküste und natürlich auch an der Westküste verlagert. Es gibt so viele andere Orte, wo du Teams mit eingliedern könntest. Warum denn jetzt schon wieder im Bundesstaat New York? Zumal man ja irgendwie, also im Bundesstaat New York und auch in New York selbst, also in der riesigen Stadt, gab es ja schon so viele Projekte, die nicht gut funktioniert haben und die da kläglichst gescheitert sind. So richtig überzeugt sie mich einfach noch nicht. Vielleicht überraschen sie mich ja dann auch, weil sie da ein super interessantes Stadion haben und weil die Fans in die Bude einrennen. Ich habe nur immer so ein bisschen den Eindruck, dass einfach in der Region die Leute schon so ein bisschen übersättigt sind, weil sie recht kurze Fahrwege haben, um entsprechend professionellen Sport, egal welcher, sehen zu können. Sei es, sie fahren nach Connecticut, sei es, sie fahren nach New York City oder so. Oder auch in andere Großstädte, die ja jetzt US-fahrtechnisch nicht so extrem weit weg sind.
Ich stimme dir zu. Allein im Drittliga-Bereich gab es einige gescheiterte Projekte zuletzt aus dem Bundesstaat New York. Die Rochester Rhinos, a.k.a. Rochester New York City FC, New York FC, der kläglich gescheitert ist, oder dann die Nisa-Teams, die ihre Probleme hatten. Syracuse Pulse und ich meine Flower City, die immerhin Meister wurden, weil sich dann auch zurückgezogen haben. Wie du schon sagst, New York und New York City mag ich sehr, allerdings sportlich völlig übersättigt. Und wenn man die East Coast nimmt, die ich tatsächlich mag, gibt es immer noch genügend Bundesstaaten, die überhaupt nicht vertreten sind. Ich sage jetzt mal New Hampshire zum Beispiel oder Maine. Klar kriegt Maine ein League-One-Team, aber wir reden ja gerade über die Championship. Und daher, ja, ich finde es okay, aber ich bin jetzt nicht wirklich der größte Fan von. Und ich bin auch da offen, man muss gucken, wie es angenommen wird. Und bin da gespannt, wie da die langfristigen Outputs sind. Und finde es eher problematisch, dass man es nicht in die League-One gesteckt hat. Genau wie Brooklyn, die ja für die League One da waren und jetzt in die Championship kommen sollen. Irgendwie wird da eine Liga sehr gepampert und die andere im Stich gelassen, was diesen Aufbau irgendwie auch kaputt macht, weil die Idee in der Pyramide funktioniert ja nur, wenn sie nicht auf dem Kopf steht. Und irgendwie ist die League One die Spitze und der Championship-Bereich der eigentliche Bodenbereich, der doch sehr breit ist.
Ja, genau.
Kommen wir zur zweiten News, über die wir noch länger diskutiert haben. Die ist schon ein paar Tage alt, aber nicht unweniger interessant. Und zwar hat die USL, auch hier wieder der Ligenbereich und nicht eine eigene Liga, bekannt gegeben, dass die USL in naher Zukunft ein Team aus Roswell, einem Vorort von Atlanta, haben möchte. Mit dem quasi ja Spezialbezug drauf, ein frauenfußballspezifisches Stadion zu bauen. Mit Wunsch, ein USA Super League Team zu haben, also das für die erste Frauenliga, und ein USA Championship Team zu haben, für die zweite Männerliga. Wie hast du die News erstmal an sich aufgenommen, auch als MLS-Expertin, und wie gefiel dir noch das kleine Versteckte mit dem, nennen wir es mal, Exklusivbereich?
Ja, also die Kombination dessen, dass da ein Team aus einem Vorort von Atlanta in die USL-Ligen kommt, gut, das sind zwei Teams in dem Fall, ist ja das eine. Die Kombination allerdings mit dem Exklusivrecht für die USL in Roswell macht das als Gesamtpaket irgendwie merkwürdig, weil ich nicht ganz verstanden habe, was für einen Mehrwert die USL darin sieht. Weil du organisierst dir ja Exklusivrechte, wenn du die Befürchtung hast, dass irgendjemand anderes dort mithin wildern könnte, um dir den Platz streitig zu machen. Jetzt ist die Frage, wen halten sie dort für ihren Konkurrenten? Die MLS dürfte es meines Erachtens nach nicht sein, weil die haben ja schon ein Team in Atlanta mit einem Stadion, was dieses Team regelmäßig nutzt. Und wo ich davon ausgehe, dass sie dieses Stadion jetzt auch nicht kurzfristig verlieren werden, auch wenn sie es sich mit einem Footballteam teilen müssen, beziehungsweise sie lassen das Footballteam in ihrem Stadion natürlich spielen. Und dementsprechend ist da gar kein Bedarf. Mein Eindruck ist auch, dass Atlanta United aus der MLS auch für seine Akademie-Teams und für den Jugendbereich durchaus auch ganz gut ausgestattet ist. Und an sich da gar nicht groß angewiesen ist, in einen Vorort von Atlanta zu gehen, um da der USL ein Stadion strittig zu machen. Wen könnten sie also stattdessen als Konkurrenz sehen? Betrachtet man dessen, dass eines der Teams, beziehungsweise sie haben ja sehr viel Werbung damit gemacht, dass es ein Frauenfußballstadion werden würde, in dem auch die Männer dann spielen, weshalb es irgendwie ja schon kein Frauenfußballschein mehr ist, sondern einfach ein Fußballstadion. Und wenn man überlegt, dass da ein Frauenteam sozusagen gegründet werden soll für die Super League, wen könnte dann die USL als Konkurrenten sehen? Vielleicht die NWSL. Bis dato habe ich nicht gehört, dass die NWSL irgendwie vorhat, da ein Team in Atlanta zu gründen oder mit aufzunehmen. Gut, vielleicht ist das einfach an mir vorbeigekommen und vielleicht hat die NWSL Interesse dran. Aber selbst wenn, ich finde, für die USL sollte die NWSL nicht der Feind sein. Weil die NWSL sich in meinen Augen bis dato immer sehr, sehr ruhig verhalten hat und nie irgendwelche Angriffe in Richtung USL gestartet hätte. Weshalb ich ja auch schon ihre Eingruppierung für die Super League als Liga 1 auch schwierig finde, weil das war in meinen Augen ja ein Angriff auf die NWSL. Und ich nicht finde, dass das dem Frauenfußball hilft, wenn man solche Konkurrenzsituationen schafft, die da schnell für ein zerbrechliches Gefilde sorgen könnten. Dementsprechend, okay, vielleicht sehen sie die NWSL als Konkurrenz, sehe ich jetzt nicht. Deshalb immer noch die Frage, warum holt man sich Exklusivrechte, wenn es da dann ja augenscheinlich keinen Konkurrenten gibt? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die USL da den Mehrwert sieht. Zum anderen, für die Super League ein Team aus Atlanta oder vor Ort, okay. Also das passt, glaube ich, da ist der Markt jetzt noch nicht so übersättigt. Aber ein Männerteam im Großraum Atlanta, weiß ich nicht, gibt's halt auch schon wieder genug. Heißt, auch dieser Sportbereich ist eigentlich schon wieder übersättigt. Und gerade mit Atlanta United haben sie halt einfach schon einen Zuschauermagneten als Konkurrenten. Vielleicht hätte man sich auch in dem Fall einen anderen Raum suchen sollen, wo man hingeht.
Du hast im Wesentlichen eigentlich auch alles angesprochen, was ich hätte sagen wollen. Ich finde grundsätzlich die Idee des Ortes nicht verkehrt, denn wenn man sich mal die Karte anguckt, ich nenne es jetzt mal im südlichen oder im Südosten der USA, hat man ja neben Birmingham und Memphis nicht so viel gehabt. New Orleans soll ja noch kommen, allerdings gibt es, seitdem es damals diesen Bekanntgabetrailer gab, noch nichts Wirkliches mit Hand und Fuß, ob sie wirklich 2025 anfangen werden. Ich finde also, regional würde schon auch sehr spannend werden, wenn man dann, ich sag mal, eine Mini-Conference hätte aus Memphis, Birmingham, Roswell, New Orleans und vielleicht noch Louisville oder so. Was mich auch da stört, wie du schon sagst, das ganze Exklusivrechte. Das steht auch nur in dem Artikel drin. Also es wird nicht gleich irgendwie auf die Startseite, auf das Startbild gepackt. Man muss sich dadurch den Artikel durchlesen. Und wie du schon sagst, ich wüsste nicht, gegen wen die sich das sichern wollen. Atlanta United, ehemaliger MLS-Meister, ziemlich, glaube ich, noch okayes Team aktuell, dürften immer noch einen guten Zuschaueranspruch haben. Und wenn die NWSL, also die erste Frauenliga, da auch nichts plant, wüsste ich nicht, gegen wen man sich absichern will. Weil man würde das ja nur gegen gleichwertige Konkurrenten machen. Gegen ein Amateurteam wäre schwachsinnig. Und daher glaube ich auch, dass es Exklusivrechte woanders eher Sinn gemacht hätten, als sich selber als zweite Mannschaft in ein Gebiet zu setzen, was schon bedient ist.
Vielleicht wollen sie sich ja gegen die NISA absichern. Vielleicht haben sie Angst vor der NISA.
Oh ja. Vielleicht kurz zur Erklärung. Es gibt sozusagen in den USA einen Begriff, der überall die Runde macht, namens Territorial Rights, also quasi Territorialrechte. Das eben bestimmt, in quasi welcher Gegend wie viele Teams quasi dort spielen dürfen oder auch in welcher Liga sie spielen dürfen. Was auch zum Beispiel der Grund war, warum der Chattanooga FC nie in die USL kommen konnte, wo es ja die Red Wolves gibt und sie stattdessen dann auch in die Next Pro gegangen sind, weil die NISA eben nicht zukunftsfähig ist. Ähnliches damals mit OKC Energy und Radio OKC, die da ihre Streitigkeiten um den Standort hatten. Und daher auch eben die Sache mit Exklusivrechten, um eben zu verhindern, dass Konkurrenten quasi in die Gegend kommen können. Nur eben hier das Problem, wo ist die Konkurrenz? Also man ist A, die Konkurrenz zu Atlanta United und B, gibt es eigentlich gar keinen Grund, sich da abzusichern, weil wer soll da schon kommen? Grundsätzlich würde mich auch immer interessieren, eure Meinung zu hören, liebe Zuhörer. Schreibt uns gerne über die bekannten Wege oder schickt uns gerne Sprachnachricht, wenn es möglich ist. Wie findet ihr die zusätzliche Regel, dass jedes Heimteam in der USL oder in den Profiligen zwei quasi ja junge Talente mehr im Kader haben darf? Freut ihr euch auf ein Team aus New York, also aus Buffalo? Und natürlich, wie seht ihr das Thema mit den Exklusivrechten und dem kommenden Team aus Roswell, einem Vorort von Atlanta in Georgia? Lasst uns das gerne wissen, auch wenn uns irgendwas in Gang sein sollte. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Dann geht es in den ältesten Fußballwettbewerb der USA, in den Lammerhand US Open Cup. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Bevor wir in die Spielberichte des letzten USL-Wochenendes gehen, reden wir über den US Open Cup, den großen US-Fußballpokal in den USA. Und natürlich war auch da wieder USL-Beteiligung, sonst wäre es ja schwachsinnig, hier drüber zu reden. In der ersten Runde spielten unter anderem die quasi qualifizierten Teams aus der USL League 2, also der vierten Liga, und Teams aus der USL League 1, aus der dritten Liga. Der Rest waren Amateurteams oder Teams aus der NISA und der MLS Next Pro. Mit Blick auf die Ergebnisse, liebe Anne, und da du ja sowohl in der USL als auch in der MLS beheimatet bist, was waren so für dich die interessantesten oder auch überraschendsten Ergebnisse? Und vielleicht, wie haben deine Red Bulls 2 abgeschnitten?
Die Red Bulls 2 haben tatsächlich gewonnen gegen Hudson Valley Hammers. 5-1, also auch recht deutlich, ist jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht die allergrößte Überraschung. Sie treffen aber als nächstes auf den New York City FC, auf die zweite Mannschaft. Das wird dann durchaus eine interessante Partie werden. Ansonsten finde ich, gab es nicht so viele große Überraschungen. Also in den meisten Fällen haben sich dann doch die Teams durchgesetzt, von denen man es erwarten würde. Und es gab so, oder die größte Überraschung, die man so erlebt hat, war, wenn man mal durch die Ergebnisse gescrollt ist, dass dann da, wie immer, ja witzige Teamnamen auftauchen. Und in diesem Jahr ist ein Team mit dabei, das nennt sich Vereinigung Erzgebirge. Ich versuche jetzt gar nicht darüber nachzudenken, wie die Amerikaner das aussprechen. Aber wenn da so ein deutscher Name auftaucht, dann ist das ja schon mal immer interessant. Gut, zu ihrem Pech, sie hatten einen doch größeren Gegner, nämlich Charlotte Independence. Sie haben die Partie auch verloren, mit 0-2 allerdings auch nur. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass dieses Mal so ein Team teilnahm. Hab mir daraufhin auch mal ihre Website angesehen. Sie veranstalten offensichtlich auch gerne mal Catering und verschiedene Events, um beispielsweise Geld für die Teams zu sammeln, und sind in einer, quasi in einem Club, in dem viele verschiedene Vereine und Clubs sind, die ja so einen deutsch-amerikanischen Bezug haben und das eben auch regelmäßig zelebrieren. Also ganz interessanter kleiner Club, der da mit aufgetaucht ist. Ja, und dann gab es da ja einen Club, über den wir auch schon gesprochen hatten, der clever agiert hat und wo man im Fitnessstudio einen, ach, wie nennt man das beim Fischen, einen großen Fang gemacht hat, nämlich einen ehemaligen US-Nationalspieler. Und die Partie war dann tatsächlich doch ziemlich spannend. Erinnerst du dich, wen ich meine?
Reden wir über Sascha Kljestan. Mhm. Ich Ich würde nur ganz kurz, bevor wir zu dem Thema gehen, was zu den anderen Ergebnissen noch gern sagen, wenn du nichts dagegen hast. Gut, dann lass uns das Thema gerne besprechen. Ich muss zugeben, ich fand die Sache ziemlich lustig, denn Des Moines Menace, ein Team aus der vierten Liga, aus der USL League 2, die gehen in ihre 30. Saison. Und plötzlich taucht aus heiterem Himmel die Nachricht auf, dass der Club den Ex-US-Nationalspieler Sascha Kljestan verpflichtet hat. Und alle dachten, auch weil es quasi auf eine Art Meme-Foto hochgeladen worden ist, dass es sich um einen April-Scherz handelt. Doch selbst er gab dann genau danach bekannt, nö, ich spiele wirklich. Und ich sage mal so, er hat nicht nur überzeugt, er hat wirklich für einen großen Wirbel gesorgt. Und ja, wie war dein Eindruck, auch aus Sicht, dass er ja, glaube ich, MLS-Kommentator mittlerweile ist? Und ja, wie findest du die ganze Aktion von ihm plötzlich wieder im Fußballleibchen mit dem wunderschönen Schnauzbart über den Platz hechelnd?
Er ist kein Kommentator, sondern er ist Teil des MLS-Expertenteams für Apple TV. Und ich finde es natürlich cool, weil ich eh ein Fan von Sascha bin und es natürlich umso witziger ist, dass er da jetzt mal bei so einem Spiel teilgenommen hat. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei künftigen Spielen aussehen könnte, aber ich finde es interessant, dass er die Herausforderung angenommen hat und auch gleich als Kapitän zur Verfügung stand und auch die entsprechende Verantwortung übernommen hat. Weil, sagen wir mal so, die Partie war sehr spannend. Man hat sich da, beide Teams wollten den Sieg unbedingt haben und beide haben sich da richtig ins Zeug gelegt. Sein Team ist in der 53. Minute in Führung gegangen. Allerdings gab es 10, 15 Minuten später den Ausgleich, was dann dafür sorgte, dass es keine weiteren Tore erstmal in der regulären Spielzeit gab. Daraufhin gab es dann Verlängerung. Da fiel für Saschas Team in der 117. Minute der Treffer und man hätte schon fast denken können, ja, das Ding ist durch. Aber in der 120. Minute kam dann wieder der Ausgleich. Sascha selbst hatte auch eine Vorlage gegeben. Ja, und dann ging es ins Elfmeterschießen und Sascha hat vor kurzem, war er zu Gast in dem Podcast, das ist glaube ich von Tyler Trayman, den man auch ehemaliger Spieler, auch ehemaliger US-Nationalspieler, den man jetzt so im medialen Bereich des US-Fußballs auf jeden Fall kennt. Selbst deutsche Fußballfans können ihn kennen. Das ist nämlich derjenige, der damals so einen doch recht bekannten Ausraster über das US Men's National Team hatte, als sie sich nicht für die WM qualifiziert hatten. Das ging auch in Deutschland in den Medien umher. Einfach weil er eine sehr kritische Analyse damals gemacht hatte. Und in diesem Podcast berichtete Sascha, dass er dann bemerkte, als es zum Elfmeterschießen oder die Entscheidung kam, so hey, jetzt läuft hier bald das Elfmeterschießen, fiel ihm auf, seine Mitspieler sind sehr nervös und niemand will da Elfmeterschießen. Und das sorgte dafür, dass sie letztendlich bestimmen mussten, wer zum Elfmeterschießen antreten muss, weil sich einfach keiner freiwillig gemeldet hat. Gut, er selbst musste natürlich dann die Verantwortung nehmen und auch schießen. Und er berichtete da auch, dass er selbst auch großen Respekt davor hatte, weil er genau wusste, wenn er das Ding jetzt verschießt, dann ist er der größte Lappen überhaupt. Und ja, musste da dementsprechend den auf jeden Fall reinmachen. Er gab seinen Mitspielern dann noch den Tipp, dass sie in der Sekunde, wo sie gerade noch miteinander sprechen, die Entscheidung treffen sollen, in welche Ecke sie schießen wollen oder wohin sie schießen wollen. Und diese Entscheidung bleibt dann stehen. Die sollen sie nicht nochmal ändern, weil immer dann, wenn man sie ändert, dann vergeigt man den Elfmeter. Jetzt ist dann die Frage, wie hat sich das andere Team beim Elfmeterschießen verhalten oder geschlagen?
Schlechter, denn Des Moines Menace hat gewonnen und Sascha Kljestan hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt.
So ist es und dementsprechend ziehen sie in die nächste Runde ein. Allerdings haben sie, was so den US Open Cup angeht, ich glaube, einen der schwersten Brocken überhaupt bekommen. Sie bekommen einen von den Clubs, die quasi ein US Open Cup Schreck sind, weil sie viel Erfahrung im US Open Cup haben, in den letzten Jahren immer wieder für Wirbel gesorgt haben, weil sie auch deutlich stärkere Teams gerne mal schlagen können. Es ist June in Omaha. Also da kommt jetzt eine Menge Arbeit auf sie zu.
Dafür haben sie sich jetzt AJ De La Garza gesammelt. Auch ebenfalls Ex-NS-Spieler und Nationalspieler, der auch wieder über Social Media bekannt gegeben hat, dass er mitmachen will. Und tatsächlich fiel uns beiden auch des Öfteren noch auf in der ersten Runde, dass es da auch ein paar andere Clubs gab, die plötzlich, ja, mehr oder weniger Legenden aufgeboten haben. Also Nova, ein Amateurteam aus Northern Virginia, hatte plötzlich Bill Hamid im Tor, den Ex-Nationalspieler, der letztes Jahr noch für Memphis spielte und eine sehr schlechte Figur gemacht hat. Oder die Vereinigung Erzgebirge hat plötzlich Antoine Hopenau auflaufen lassen, der jetzt zwar nie der große Name quasi in der ersten Liga gewesen ist, aber vor allem in der zweiten Liga sehr bekannt war und auch eben sehr torreich gewesen war. Das war plötzlich sehr kurios, dass da mehr oder weniger größere Namen auftauchten. Alles für kleine Teams natürlich. Und ich würde sagen, bevor wir zu dem Thema gehen, lass uns noch kurz über die restlichen Ergebnisse quatschen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen kontroverser werden. Ich fand an der ersten Nacht der ersten Runde, es gab quasi 3 Spieltage für die erste Runde, weil es eben so viele Spiele gab, interessant, dass dort alle Next-Pro-Teams rausgeflogen sind. Also Chattanooga flog zum Beispiel raus, dann flogen die Jungs von Austin raus, also Austin 2, die Timbers 2. Die meisten Ergebnisse dort waren, ja, die kamen die Favoriten weiter, wenn man jetzt die Next-Pro-Ergebnisse rausnimmt. Eines der Spiele am ersten Tag werden wir gleich noch analysieren. An der zweiten Nacht muss ich zugeben, auch da war wieder eher das Favoriten gewinnen. Dort haben sich die Next-Pro-Teams besser geschlagen. Also zum Beispiel hat Chicago 2 Chicago City mit 6-0 abgeschossen. Das war dann schon sehr deutlich. Deine Red Bulls hatten einen 5-1 zum Beispiel. Oder Minnesota 2 hatte einen 3-0. Auch da würde ich sagen, ja, die League One-Teams haben ihre Aufgaben gemacht. Die ja, kleineren Teams aus Anis haben ihre Aufgaben gemacht. Da fand ich jetzt nicht so viel überraschend. War bei dir irgendwas noch dabei?
Nee, ich stimme dir da absolut zu. Da waren jetzt keine großen Überraschungen.
Ja, und am letzten Abend, also quasi ja dem dritten Tag, auch da würde ich sagen, mehr oder weniger in den meisten Fällen nicht überraschend. Also zum Beispiel der New York City FC 2 hat ein Amateurteam aus New Jersey rausgeworfen. Omaha hat ein Amateurteam aus Massachusetts mit 4-0 abgeschossen. Aber auch da gab es eine kleine Überraschung, denn die Lubbock Matadors aus der NPSL der vierten Liga haben ein Nisa-Team aus der dritten rausgeworfen, wobei das wieder ein ganz kurioses Thema ist. Das ist nämlich Arizona Monsoon FC. Ein komplett neu gegründetes Team, das jetzt noch nicht mehr in der Liga spielt, weil die Liga bekannt gab, dass man den Start verschieben muss, weil die neuen Teams noch nicht fertig sind zum Spielen, konnte plötzlich im Open Cup spielen und hat, wie ich finde, das hässlichste Fußballlogo, was ich seit Jahren gesehen habe. Und ja, verlor dann gegen Lubbock. Das fand ich irgendwie lustig.
Die haben aber auch das schönere Logo. Deswegen haben sie verdient gewonnen.
Also unterm Strich kann man sagen, gibt es wie üblich die 2-3 Ausrutscher, die immer wieder unterhaltsam sind. Und bevor wir in eine Partie gehen, die wir analysieren wollen, gehen wir kurz zum kritischen Analysieren zurück. Mit Spielern wie Bill Hamid, der plötzlich auftaucht für ein Spiel in einem Amateurteam, oder Sascha Kliestern für die Jungs aus Des Moines Menace. Was ist so denn dein Grundfazit? So A, ich finde es eigentlich ganz lustig. Oder B, ist das nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung? Was ist so dein aktuelles Stimmungsbarometer?
Beides tatsächlich. Also das Problem ist ein bisschen, ich finde es ziemlich schwer nachzuvollziehen, wie jetzt tatsächlich die Kaderregeln vom US Open Cup sind, weil, surprise, der US-Verband es nicht mehr schafft, seine eigenen Links aktuell zu halten, sodass man die Informationen aktuell lesen könnte. Vielleicht schaffen sie es ja mal in einigen Tagen, ihre Links zu reparieren. Aber das zeigt übrigens auch wieder so ein bisschen, wie was für einen Stellenwert der US Open Cup für den US-Verband hat. Das würde vielleicht helfen, dass man darüber sprechen könnte, ist es ein Problem oder ist es kein Problem? Weil so wissen wir jetzt gar nicht genau, was sind denn da tatsächlich die Grundregeln, um mit einem Team am US Open Cup teilzunehmen. Weil rein theoretisch hätte ich nichts dagegen, wenn beispielsweise Amateurteams oder von mir aus auch Profiteams sich für den US Open Cup mal ein oder zwei Spieler holen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben und die ihnen da weiterhelfen können. Wenn allerdings rein theoretisch könnte es ja auch möglich sein, dass sich ein beispielsweise ehemaliger US-Nationalspieler dazu entscheidet, er hat richtig viel Bock im US Open Cup zu spielen und bringt ein paar seiner Jungs mit, daraufhin dann einen Club anfragt, der sich für den US Open Cup qualifiziert und zum Beispiel aus dem Amateurbereich ist und dann da quasi mit einer kompletten Mannschaft aufläuft, die nur aus vielleicht aktuellen Profis, die nicht am Turnier teilnehmen, oder frisch ehemaligen Profis dann in dieses Turnier starten, dann wäre das schon natürlich irgendwie eine deutliche Wettbewerbsverzerrung. Ich vermute oder hoffe natürlich, dass das regeltechnisch nicht erlaubt wäre. Aber da, also das wäre so ein entscheidender Punkt, den ich dann sehr kritisch fände. Jetzt, wenn sich die Teams da ein oder zwei erfahrene Spieler holen, finde ich das eigentlich ganz witzig. Zeigt ja irgendwie auch, dass die Spieler Lust haben auf den Wettbewerb, so wie die Geschichte von Sascha zum Beispiel. Brian Wolf war zum Beispiel ja auch in seinem Team. Man kennt ihn von Orlando. Und ironischerweise, dafür, dass sein Team gewonnen hat, zumindest im Elfmeterschießen, ist er trotzdem der Spieler mit der schlechtesten Bewertung. Es ist so ein klassischer Wolf einfach. Trotzdem ist das ja irgendwie witzig, weil dann da oft Geschichten hinterstehen, die man sich da gerne erzählt. Und die Spieler dann nochmal ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen Spielgeschick damit reinbringen und das Ganze nochmal ein bisschen interessanter machen. Weil nichts ist blöder als ein Amateurteam, was das allererste Mal an so einem Wettbewerb vielleicht teilnehmen kann, dann, wenn es dann mit 5-0 abgeschossen wird. Und so macht es das vielleicht interessanter.
Ich muss sagen, was mir bei dieser ganzen Thematik aufgefallen ist, es waren immer Amateurteams und immer maximal irgendwie ein Spieler pro Team. Also Bill Hamid bei Nova, ein Mann. Good Row würde ich jetzt nicht als Legendenstatus zählen, sondern eher als ehemaliger Profi, der irgendwie nicht gerade so viel Erfolg hat. Dann in Kiestern oder eben Hopeno. Bei Hopeno war irgendwie jeder überrascht und dachte, er wäre schon längst in einem Karriereende. Bill Hamid glaube ich auch nicht wirklich, dass er nochmal wirklich relevant werden wird. Bei ihm finde ich sogar den Club sinnig, weil er kam ja oft aus der DC-Richtung, weil er da ja lange gespielt hat. Virginia ist ja nicht zwingend weit weg, auch mit der Hinsicht auf Loudon, die ja das Farmteam von DC waren. Also war es bestimmt wie so eine Art, ich spiele mit den Jungs am Sonntagabend mal kurz noch eine Partie. Triestern war es auch so eine One-Off-Geschichte. Und auch da wurde bekannt gegeben, es war ein Eintagesvertrag. Ich kann mir also daher wirklich vorstellen, dass da schon irgendwie so bei den kleinen Teams irgendwie in den ersten Runden noch ein Auge zugedrückt wird und B, wenn es sich im Rahmen hält. Weil der US-Verband muss das ja absegnen. Sonst dürfen die Teams das ja nicht machen oder würden auch bestraft werden. Aber wie du schon sagst, es gibt leider Schwierigkeiten, das nachzulesen. Ich habe versucht, die Grundlagen nachzulesen, aber die Handbücher für die letzten Saisons sind nicht auffindbar. Und ein doch sehr allgemeines Handbuch des US-Verbands ist auch eher schwammig formuliert. Also zum Beispiel gibt es da den Satz, dass die Kader im US Open Cup nicht eingefroren werden können und eben verschiedene Daten, wann man einen Kader bekannt geben muss, je nach Ligahöhe. Es ist also sehr, sehr schwammig gehalten. Unterm Strich finde ich die Geschichte natürlich schön, auch weil sie den Open Cup ein bisschen besonders machen. Aber auch da, ja, habe ich doch ein bisschen mehr Vertrauen in den US-Verband, dass der schon auf Wettbewerbsverzerrung achten wird. Und bei so einem Spieleinsatz ist es ganz lustig, aber es dürfte ja nicht die Regel werden. Auch hier gilt, wenn ihr vielleicht aus den USA kommt und zum Beispiel ja ein bisschen mehr in der Thematik seid oder die Dokumente irgendwo abgespeichert habt, was die Regeln angeht für den Open Cup in den Kadern, lasst uns das gerne wissen, weil wir würden gerne verstehen, ob es da Begrenzungen gibt, wann man eine Legende einladen darf und wann nicht oder ob man die bezahlen muss oder nicht. Unterm Strich eine schöne Geschichte, aber wir würden gerne mehr Fakten haben. Denn ja, wie du schon sagtest, liebe Anne, der US Open Cup und der US-Verband können seine Links leider nicht wirklich pflegen, sodass jeder Link-Klick auf die Handbücher ins Leere führt.
Absolut.
Unterm Strich würde ich sagen, noch ein kleiner Blick auf eine Partie, denn das Highlight im Open Cup in der ersten Runde war Vermont Green gegen Lexington. Vermont Green aus dem Bundesstaat Vermont, ein Viertligateam aus der League 2, spielte erstmals im US Open Cup. Ihr Gegner war der Lexington SC aus der USL League 1, die wir oft genug besprechen. Favoritenrolle eigentlich klar. Auf der einen Seite ein Profiteam, auf der anderen Seite Amateure, die nicht mehr auf ihren normalen Ligakader zugreifen können, weil A, die College-Saison ist aktuell noch nicht mal unterwegs und B, gibt es aufgrund der NCAA, also der ja, College-Sportbereiche, Regeln, die den Einsatz verhindern würden. So spielte Vermont also mehr oder weniger mit einer zusammengewürfelten Truppe und einem eher bekannteren Spieler gegen Lexington mit einer Legende namens Cameron Lancaster. Was war so dein Eindruck, liebe Anne, von den Szenen, die du sehen konntest und vom Spiel? Würde mich sehr interessieren.
Also, ich glaube, ein wichtiger Aspekt war in dem Fall der Heimvorteil. Es scheint so, dass in Vermont eine durchaus gewisses Interesse am Fußball besteht. Oder es waren halt vor allem Mom und Dad da, aber so wirkte das tatsächlich gar nicht, sondern man hatte schon den Eindruck, da waren durchaus ein paar Leute, die richtig Bock auf das Spiel hatten. Das habe ich vor allem nach dem Spiel übrigens gesehen. Und was sehr, sehr deutlich wurde, dass Vermont da sehr engagiert in die Partie gegangen ist und Chancen sehr effektiv genutzt hat, um sich eine passable Ausgangssituation aufzubauen. Zum Schluss, der vielleicht so ein bisschen sich ein bisschen zu sehr zurückgelehnt hat, aber es trotzdem noch recht erfolgreich abschließen konnte.
Man muss sagen, Lexington hat am Anfang ziemlich hart gepennt und hat 3 Tore durch Standardsituationen kassiert, die auch exakt gleich liefen. Es gab nämlich Eckbälle und die Bälle wurden nicht verteidigt. Also in der 5. Minute Eckball von rechts, Ball kam rein, Kopfball drin. 10. Minute, gleiches Spiel, andere Seite. Lexington konnte dann in der 20. zum 2-1 mit einem Abstauber treffen, um es wieder spannend zu machen. Lebowitz, der quasi noch bekanntere Name von Vermont, schiebt dann in der 24. mit einem, ja, Kurzdistanzschuss das 3-1 rein. Und ja, knapp nach der Pause gab es dann das spielentscheidende 4-1. Und dann war die Frage, hält die Führung oder passiert irgendwas? Und dann kamen die, ja, glorreichen knapp 20 Minuten von Cameron Lancaster. Legende von Louisville, jetzt seine ersten Spiele für Lexington. Das erste Tor von ihm war in der 60. ein Freistoß aus sehr weiter Entfernung, den er ins Tor genagelt hat. Und in der 78. das 4-3 mit einer Art, ja, könnte man sagen, gesprungenem Fallrückzieher mit einer leichten Drehung aus großer Distanz und machte dann das 4-3. Am Ende drückte Lexington und versuchte nochmal das Törchen zum 4-4 zu machen, um wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Aber gab's nicht. Und so ist das Spiel vor 4.500 Zuschauern, by the way ausverkauft, an die Heimmannschaft gegangen. Also Vermont Green, die Amateure aus Vermont, haben sich den Sieg geholt, haben den Drittligisten rausgeworfen. Und da ich das Spiel live geguckt habe, kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, der vielleicht eine VPN hat, sich das nochmal ganz anzugucken oder auf dem YouTube-Kanal des US-Verbands das 20-minütige Highlight-Video anzugucken. Von vorne bis hinten Spannung, ausverkaufte Bude, tolle Stimmung. Ja, von vorne bis hinten Action an schönen Toren. Und was man halt am Pokal liebt, kleine Mannschaften gewinnen, überraschen, zeigen Leidenschaft. Besser kann man den Pokal und den Open Cup, finde ich, nicht, ja, ausleben. Ob es für Vermont lange weitergeht, wird jetzt die Frage sein. Aber ich glaube, wer Pokalmodus liebt und kleine Mannschaften liebt, wird mit Vermont auf jeden Fall Spaß haben. Und daher das unser kleiner Tipp und unsere kleine Analyse Denn ja, wie gesagt, die Spiele werden zwar live übertragen, aber hinter einer Blockade, dass man eine VPN braucht. Entschuldigt also daher, wenn wir aufgrund der eher nicht so perfekten Faktenlage ein bisschen in die ums Brei reden gehen müssen bei den Toren. Denn es gibt wenig zu sehen, aber viel zu jubeln. Das beschreibt den Open Cup ganz gut.
Absolut.
Ich würde sagen, wir machen eine letzte Pause und dann gehen wir in den namensgebenden Teil unseres Podcasts, nämlich in die USL und in die Spiele vom letzten Woche in der Championship und in der League One. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Nun, nachdem wir euch mit Themen und dem US Open Cup nur so alles um die Ohren gehauen haben, gehen wir in unser Markengeschäft zurück, in die Spielanalyse der USL. Denn trotz Spielen im US Open Cup hat natürlich auch letzte Woche die USL Championship und die USL League One weitergespielt. Und wir haben euch ein Spiel aus der zweiten und ein Spiel aus der dritten Liga rausgesucht, die wir euch ein bisschen näher erzählen wollen. Ich würde sagen, wir machen es diesmal richtig mit der Pyramide und gehen von oben nach unten und machen es nicht, wie die Ligenaufbauten andersrum. Und wir gehen in die Partie von Orange County, die den Miami FC zu Gast hatten. Der ehemalige Meister aus Orange County, der es letztes Jahr gerade so in die Playoff-Würdigkeit geschafft hat, gegen das ehemalige und ewige Kellerkind aus Miami. Wie war so dein Eindruck von der Partie, Anna? Würdest du sagen, die alten Klischees und Namen haben sich quasi wieder gerechtfertigt? Oder würdest du sagen, nö, war doch eine offenere Partie, als ich es erwartet habe?
Also man muss sagen, beide Teams hatten durchaus Chancen. Allerdings fand ich, dass Orange County eines besser gemacht hat, nämlich das Herausspielen von Chancen mit hoher Qualität war bei ihnen mehr zu sehen. Also auch Miami hat aufs Tor geschossen, aber da fehlte dann oft nochmal so der letzte Kniff, wo man sagen könnte, okay, das ist eine wirklich gute Torchance. Das hat Orange County definitiv besser gemacht. Allerdings, was sie nicht gut gemacht haben, ist dann daraus dann wirklich effektiv Tore zu machen, um am Ende so eine Partie zu gewinnen.
Was mir auch hängen geblieben ist, einfach wie kaltschnäuzig Orange County bei Ecken ist. Weil wir hatten vor 2-3 Wochen schon das Thema, dass sie ja das Spiel gegen Sacramento hatten. Und auch da haben sie doppelt mindestens per Ecke getroffen. Also da scheint auf jeden Fall irgendeiner sehr fleißig Eckbälle zu üben. Und das fiel mir auch hier wieder auf. Also es scheint eine sehr gute Kaltschnäuzigkeit bei Orange County zu geben, was ich gut finde. Weil hier oft hat man Ecken, die irgendwie sonst wohl landen, aber wirklich mal effektiv Ecken zu schlagen, die auch reingehen, ist schon mal angenehm zu sehen.
Die Frage ist ja, das Eckenschießen ist ja das eine, aber Ecken verteidigen das andere. Wie ist es bei Orange County mit dem Ecken verteidigen? Stellen Sie jemand an den langen Pfosten?
Eine gute Frage, die ich gerade nicht mal beantworten kann, denn sie haben, glaube ich, noch keins per Ecke kassiert.
Wir müssen mal darauf achten beim nächsten Mal.
Die Partie geht tatsächlich sehr interessant los, denn der Gast trifft. Der FC Miami oder Miami FC, auch von uns liebevoll Little Italy genannt, nachdem die Mannschaft ja einen italienischen Trainer und sehr, sehr viele Spieler aus Italien oder mit italienischen Wurzeln verpflichtet hat, geht früh in Führung, denn in der 11. Minute kriegte Gavilanes den Ball von Frank Lopez, einem Kubaner, quergelegt, steht am rechten Strafraumeck und haut den Ball mit einer schönen Wucht unten rein zur Führung für Miami und, wie ich fand, durchaus gut vorbereitet, aber jetzt nicht das spektakulärste Tor aller Zeiten.
Nee, das nicht, aber also sie haben von einem Fehler, der aus schlechter Verteidigung heraus resultiert, profitiert, konnten da den Ball abfangen und haben es so effektiv wie möglich genutzt, ein paar Pässe hin und her noch und dann der Torschuss. Also kann man nichts gegen sagen. Orange County dagegen, du hast es ja gerade eben schon mal gesagt, liebt ja Ecken und bekam dann in der 33. Minute eine Ecke. Und das können wir ganz kurz machen. Ecke, Kopf, Tor. In dem Fall war es Ashton Miles.
Gehe ich vollkommen mit. Schön gemacht, aber auch hier ja nicht krass zu beschreiben. Die Partie ging dann weiter und ich muss zugeben, Shuttler hat sich mal wieder ausgezeichnet. Denn der fiel letztes Jahr schon durch gute Paraden aus und hatte auch in der 45. eine sehr schöne. Genzano mit einem Fernschusskracher aus doch, kann man sagen, guter Entfernung. Shuttler taucht nach rechts ab und kann den Ball zur Seite abklatschen lassen. War, wie ich fand, eine schöne Parade und hätte durchaus ja das nächste Tor für Miami geben können.
Es gab allerdings noch ein Tor für Miami und in dem Fall war es wieder ein Ballverlust, der ganz, ganz bitter endete. In dem Fall der Ballverlust war eher im Mittelfeld. Allerdings hat Orange County da nicht gut geschaltet, ist nicht gut genug mit zurückgegangen, beziehungsweise die Spieler, die da waren, waren dann einfach schlichtweg viel zu passiv. Und so war es für Miami ziemlich leichter, via Passspiele gut genug voranzukommen und das nächste Tor zu machen und dementsprechend wieder in Führung zu gehen.
Zur Pause stand es damit 2-1 für die Gäste. Ich würde schon sagen, dafür, dass irgendwie jeder Miami als schlechtestes Team der Liga in ihren Vorschauberichten aufgefasst hat, sahen sie doch ganz gut aus. In der 58. Minute hält Gagliardi einen doch, wie ich fand, sehr guten Ball aus kurzer Distanz, den Among draufgezimmert hat. War, wie ich fand, die erste gute Parade von seiner Seite. Und nur wenige Minuten später, in der 62., hat der Ex-Miami-Spieler Christian Sorto einen, wie ich fand, sehr schönen Kopfball nach einer Flanke aufs Tor gehauen, den Gagliardi mit einer Traumparade ebenfalls klären konnte. Und da, ja, hat er mich durchaus überzeugt bisher.
Orange County ist nicht Orange County, wenn sie nicht sagen würden, hey, die Punkte hätten wir doch ganz gerne, im Idealfall natürlich 3:0 nehmen wir auch ein, und sich dementsprechend in der 70. Minute mal auf die Füße gemacht hat, um ein wenig nach vorne zu kommen. Und wie machen sie das am allerbesten? Genau, mit einer Ecke. Und in dem Fall ist es dann, ja, Gagliardi, der leider den Ball verpasst. Er kommt raus aus dem Tor, verpasst den Ball und dadurch ist das Tor halt frei. Und Thomas Among nutzt diese Chance hervorragend und macht den Ausgleich.
Ja, da dachte ich auch, da stimmt die Abstimmung noch nicht so wirklich. Also er ist quasi mitten in den Pulk seiner eigenen Spieler reingesprungen, so dass dann Among gar nicht wirklich Probleme hatte, den Ball ins leere Tor reinzuköpfen. Kommt sicherlich vor, ich denke auch, wird da einen ja mangelnden quasi Teamchemie-Kenntnissen auch ein bisschen hängen. Immerhin sind die Jungs ja recht kurz erst zusammen und haben auch bestimmt noch ein paar Sprachbarrieren zwischen den ganzen Spielern mit italienischen, spanischen und ähnlichen Sprachwurzeln. Unterm Strich bleibt es bei dem Stand. Orange County und Miami trennen sich 2-2. Ich stimme dir zu, Orange County war kaltschnäuziger, auch was gute Chancen angeht. Miami wirkte trotzdem doch deutlich besser als das übliche, jedes Jahr doch leicht zu besiegende Team. Ob das natürlich für eine komplette Saison reicht, wird man schauen. Aber ich finde, in der aktuellen Phase bisher sieht Miami gar nicht schlecht aus. Tabellarisch und auf dem Platz.
Ja, also was man wirklich sagen muss, Miami überraschte zumindest auch in diesem Spiel durchaus positiv, dass es dann am Ende quasi nur bei einem Punkt bleibt, ist gerade am Anfang so einer Saison noch völlig erträglich. Macht aber durchaus Interesse für den Rest der Saison, ob sie es eben halten können oder nicht.
Ein sehr gutes Stichwort, finde ich, auch mit Blick auf unsere zweite Partie des Tages. Denn wir machen einen kleinen Sprung zurück in die USA League One, in die dritte Liga. Und dort trafen zwei sehr interessante Teams aufeinander. Die Richmond Kickers, ein Traditionsteam aus den USA, die schon verhältnismäßig alt sind zu vielen anderen Teams aus der League One, trafen auf den ehemaligen Meister der League One, auf Tormenta aus Georgia. Ich muss zugeben, Richmond liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Also ich werde immer so mit ein bisschen mehr Sympathie auf die Mannschaft gucken. Und am Ende der Partie, muss ich sagen, hatte ich wirklich Mitleid mit den Jungs. Und mich würde interessieren, wer war für dich der Spieler des Spiels? Gab es für dich einen Spieler bei Richmond oder Tormenta, der sich besonders ausgezeichnet hat?
Gute Frage. An sich vielleicht Sprengler, der immer wieder für Tormenta, für Situationen sorgte, die ihnen sehr, sehr halfen. Ich fand aber auch, dass... Doch, ich würde schon Sprengler sagen, der schon der Aufmerksamste in der Partie war und immer wieder den Zug mit nach vorne gesucht hat.
Interessant. Ich würde tatsächlich den Keeper von Tormenta sagen. Denn Ford Parker, der letztes Jahr noch für New Mexico spielte, hatte einige Paraden und auch einige durchaus ansehnliche Paraden, die dann das Spiel, wie ich fand, durchaus mitentschieden haben. Gehen wir vielleicht mal gleich in die erste Parade. In der dritten Minute hatte Richmond die erste Torchance. Unser Deutscher im Team, Adrian Billhardt, legte den Ball quer in den Strafraum und aus kurzer Distanz konnte Parker den Ball fangen und das mögliche 1:0 klären. Und erste Szene von Billhardt und die erste Szene auch von Parker, wo er einen zugegebenermaßen haltbaren Ball auch gehalten hat. Aber jeder kennt's, eine frühe Führung kann durchaus für den Auftrieb sorgen.
Ja, das dachte sich allerdings vor allem Tormenta, die sehr früh wirklich schön Druck gemacht haben. Und es gibt in der vierten Minute eine interessante Szene, die so ein ganz klassisches Beispiel dafür ist. Der eine hört in der Fußballtheorie gut zu, der andere nicht so sehr. Und in dem Fall ist es ein Tormenta-Spieler, der den Ball in den Strafraum schießt und dabei einen Gegner anschießt. Und daraufhin hebt er dann den Arm und möchte den Elfmeter haben. Für Conor Doyle ist das aber egal, weil der Ball fliegt in seine Richtung und er denkt sich dann, bevor wir jetzt hier mit einem Elfmeter anfangen, das kann ich auch selbst, bekommt diesen Ball, ist außerhalb des Strafraums zu dem Zeitpunkt und zieht einfach kräftig ab. Und dann steht es 1:0 nach 4 Minuten. Beziehungsweise 0:1, sie sind ja das Gastteam.
Möchte mich nicht für meine Überleitung loben, weil ich finde, die war gut. Aber ja, stimmt dir völlig zu. In der 15. Minute gab es die nächste gute Szene beider Teams. Richmond bekam einen Freistoß, der Ball wird aus kurzer Distanz aufs Tor geköpft und Ford Parker boxt ihn zur Seite. Auch da wieder eine gute Szene von beiden Mannschaften und Parker zeigt, dass er zur Stelle war und vor allem auch geistig schnell genug war.
Ja, Richmond, finde ich, hatte sowieso vor allem in der ersten Halbzeit, so klar, sie sind unter Druck, weil sie hinten liegen, haben sie sehr, sehr viel gearbeitet, hatten auch sehr viel Ballbesitz und immer wieder den Zug zum Tor gesucht. Aber so richtig erfolgreich wurden sie irgendwie nicht in der ersten Halbzeit.
Gehe ich völlig mit. Da habe ich auch gedacht, da hätte man vielleicht was machen können. Und in der 55. Minute kam dann genau das, was du so schon gesagt hast vorhin, die Kaltschnäuzigkeit in der Nutzung der guten Chancen. Allerdings auf Kosten von Richmond. Denn Herr Spengler passt den Ball durch die letzte Abwehrreihe von Richmond. Watson läuft allein aufs Tor zu. Pablo Jara, der letztes Jahr noch für Tormenta spielte und auch dort als Legende zählt, war Muttersehen allein in seinem Tor, konnte sich maximal versuchen, ein bisschen breit zu machen. Da das Tor immer eben locker, ich glaube, 7 Meter breit ist, hatte Watson nicht wirklich das Problem, das Bällchen unten reinzuschieben und damit zum 2:0 für Tormenta zu erhöhen. Gute Vorlage von Spengler und mein Mitleid an Pablo Jara, der da wirklich allein auf weiten Posten war.
Er hätte sich ja mal größer machen können, also noch größer.
Ich glaube, das sind irgendwie 1,80 oder so. Der Kante geht nicht viel größer.
Was mir in der Szene aber aufgefallen ist, wie diese Szene überhaupt erst entstanden ist. Spengler bekommt diesen Ball und ich glaube, er war da so roundabout an seinem eigenen Strafraum und kann trotz etlicher Gegner auf dem Weg dazwischen bis kurz nach der Mittellinie laufen und gibt dann den Pass ab. Also da war das Umschaltverhalten von Richmond wirklich nicht gut gewesen.
Kurz zur Ehrenrettung von Pablo Jara, er ist 1,82 und keine 1,80, aber ja, für ein Tor war trotzdem recht klein. Auch wieder hier, gleich kurz darauf, wieder zwei gute Szenen für Parker. Eine in der 60. mit einer schönen Parade und in der 80. Ein hoher Ball in den Kasten von Tormenta, erneuter Kopfballversuch von den Jungs von Richmond und Ford Parker boxt den Ball über die Latte. Ich muss sagen, er hatte wirklich einige gute Paraden, wo Richmond wirklich sich gute Chancen rausgearbeitet hat. Aber einfach Ford Parker die Paraden macht, die er machen muss und bisher wirklich gut aussieht in der League One.
Was mir aufgefallen ist, so gerade in den letzten 15 bis 20 Minuten, war Richmond schon viel wirklich am Druck machen und hat da viel ausprobiert, um den Zug zum Tor zu haben, um da wirklich mal gute Torchancen abschließen zu können. Es dauert allerdings ziemlich lange, bis dann tatsächlich mal ein Tor fällt, nämlich bis zur 92. Minute. Und in dem Fall ist es, resultiert meines Erachtens nach so ein bisschen daraus, dass sie eh schon die ganze Zeit Druck aufgebaut haben und damit dann Tormenta vielleicht auch so ein bisschen unruhiger gemacht haben, ein bisschen aus ihrem Zusammenhalt gezogen hat. Und sie schaffen es recht gut bis an den Strafraum. Ja, also wie beschreibt man es am besten? Sie ziehen immer wieder die letzten 20 Minuten lang Richtung Strafraum und schaffen es aber auch immer wieder dahin. Dann steht dann doch immer ein Fuß dazwischen, Ball kommt aber wieder zurück und so versucht man es die ganze Zeit hin und her. Bis dann irgendwann halt in der 92. Minute die Situation kommt, dass ich überlege gerade, wer es war, ich weiß es nicht mehr genau, an der Strafraum-Ecke oben rechts steht und den Ball einfach mal Richtung Tor abziehen will. Ich glaube, der wäre nicht unbedingt drin gewesen oder wäre nicht besonders gefährlich gewesen. Allerdings ist dann ein Fuß von Tormenta dazwischen, weshalb der Ball abgefälscht wird und ins Tor geht. Wie gesagt, alles resultiert meines Erachtens nach daraus, dass man sehr kontinuierlich die letzten 15 Minuten da schon für hingearbeitet hat. Allerdings läuft ihnen in der 92. Minute leider auch die Zeit dann schon davon.
Gehe ich völlig mit. Und dennoch war das nicht das letzte Stündchen in diesem Spielchen. Denn Tormenta hat nochmal gedacht, 2-1 ist zu knapp, wir wollen ein 3-1 haben. Und in der 96. Minute fiel das auch und auch da wieder ein Abwehrfehler. Denn ein Tormenta-Spieler wuselt sich ein bisschen, ja, noch in der, knapp in der gegnerischen Hälfte durch, legt den Ball weiter, verliert den Ball wieder und knapp vom rechten Strafraumrand kommt einer der Verteidiger auf die Idee, den Ball zu seinem Keeper, also zu Pablo Jara von Richmond zu passen. Dabei rutscht er aber so weg, dass der Ball zum einen nicht zum Keeper kommt und zum anderen eher so sehr dämlich dabei aussieht. Ein Tormenta-Spieler rennt dazwischen, nimmt den Ball im Strafraum an, legt ihn quer und dort muss Turnbridge ganz bequem aus einem Meter Entfernung den Ball ins Tor reinlegen. Und da, ja, Endstand für Tormenta 3-1 und eine echt unglückliche Szene von Richmond. Der Ausrutscher, das Verteidigen und dann, kaum dass man Hoffnung hatte, direkt wieder begraben zu werden.
Was halt so richtig bitter ist eigentlich. Weil du hast dann so eine richtig schön starke Phase und dann ist es so diese eine Szene, dieser eine Ausrutscher, der all das wieder zunichte macht. Weil es wäre ja ein leichtes gewesen, da jetzt doch mal einen Angriff zu starten und dann hätte man vielleicht mit einem 2-2 nach Hause gehen können. Aber nein, dann wird so ein Rückpass da genommen, man rutscht weg, weshalb der Ball da einfach nur so ein bisschen vor sich hin kugelt und schön aufgegriffen werden kann. Das ist wirklich bitter.
Ich muss sagen, mir kommt gerade ein bisschen dieses Simpson-Meme in den Kopf, wo Bart Simpson den Kuchen mit At least you tried in den Müll wirft. Auch mit Blick auf die Statistik, denn Richmond hatte 16-10 Schüsse und 7-5 Torschüsse. Und am Ende, ja, ist Ford Parker, der irgendwie gefühlt alles gehalten hat, der lächelnde Sieger, denn von 7 Torschüssen ging nur einer rein und Tormenta macht von 5-3 rein. Unterm Strich, Richmond versuchte, konnte aber nicht viel. Tormenta versuchte gar nicht so viel, machte aber eine Menge draus. Und so gewinnt der ehemalige Meister aus Georgia, Tormenta, mit 3-1 bei den Richmond Kickers. Eine unterhaltsame Partie, aber auch hier wieder, ja, mein Mitleid an Richmond. so viel Dusseligkeit und Unglück man das in diesem Spiel hatte, reicht für manche Teams für zwei Saisons. Apropos Glück und Unglück, welche der Partien am Wochenende würde dich denn glücklich machen?
Also eine Partie, die definitiv interessant werden dürfte in der League One, ist Knoxville gegen Tomenta. Tomenta aktuell auf Platz 4 in der Tabelle mit 4 Punkten und Knoxville auf Platz 1 in der Tabelle aktuell mit 6 Punkten. Dicht gefolgt übrigens von Spokane, die ebenfalls 6 Punkte haben. Das könnte, glaube ich, qualitativ auch somit eine der schöneren Partien aktuell werden. Und natürlich, das Team, was am besten 3 Punkte mitnimmt, wird sich einen schönen Platz in der Tabelle aussuchen können.
Durchaus eine ansprechende Partie, da stimme ich dir zu. Ich muss zugeben, ich glaube, wir hätten noch mit Charlotte gegen Spokane eine interessante Partie. Die ist allerdings, ja, quasi um 0.30 Uhr, eine Nacht von Freitag auf Samstag. Dürfte auch unterhaltsam werden. Ich muss aber zugeben, in der Championship sieht es noch ein bisschen interessanter aus, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich klaus dir nicht, aber ich sage Tampa gegen Rhode Island. East Coast Duell, dazu Tampa letzte Wochenende mit einem sehr überraschenden Unentschieden anstatt einem Sieg. Heimspiel für Tampa, Rhode Island geht gleich mal eben fast zum härtesten los der eigenen Conference. Bisher echt überzeugende Auftritte mit trotzdem ein bisschen Problematik in der Defensive. Man trifft auf Tampa, die halt echt gut für Tore sind, mit Leuten wie Kyle Jennings. Die Partie ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.30 Uhr zu einer relativ humanen Zeit, wenn man guckt, dass manche Spiele erst um 4 losgehen. Daher mein Tipp, Tampa gegen Rhode Island. Das wird toll.
Tatsächlich ist mir dort eine andere Partie aufgefallen, die ist bereits um 0 Uhr. Und dort geht es um ein Team, was ich ehrlich gesagt, gut, wir sind am Anfang der Saison, da wird sich noch eine ganze Menge ändern, aber was ich nicht so hoch gerankt hätte erst einmal, nämlich Detroit, die aktuell beide Spiele gewonnen haben und damit ganz oben auf der Tabelle sind. Und sie müssen auswärts ran gegen Indy 11. Zwei leidenschaftliche Teams, auch für Indy läuft die Saison bis dato okay. 4 Punkte aus 2 Spielen. Und das wird auch fantechnisch beides super interessante Teams. Wenn es vielleicht so die eine oder andere Pyro-Aktion zum Beispiel geben könnte oder Fan-Aktion, die wird man, wenn dann, in dieser Partie sehen. Und ich glaube, da werden zwei Teams definitiv um 3 Punkte kämpfen wollen.
Gehe ich mit. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Partien, die echt sehr spät sind, die sonst interessant sein könnten. Also zum Beispiel das oft Hassspiel zwischen Phoenix und New Mexico um 16:30 Sonntagmorgen deutscher Zeit. Geile Paarung, aber ich glaube, Real Life gucken wäre sinnvoller, als bis 16:30 wach zu bleiben, um sich das Spiel live anzugucken. Ich muss zugeben, Louisville-Birmingham dürfte auch nett werden. Birmingham ist ein bisschen ein Rätsel. Die können eigentlich mehr, sahen zuletzt nicht wirklich gut aus. Louisville kommt ein bisschen mehr in den Groove rein. Könnte interessant werden, da beide Teams grundsätzlich, würde ich schon sagen, zur Top 4 der Eastern Conference gehören. Und die Partie wäre 9 Uhr abends Samstag zu deutscher Zeit. Also noch zu einer sehr, sehr schönen Zeit. Aber grundsätzlich, wie immer der Tipp, die Spiele werden aufgezeichnet. Wer also nachts Besseres zu tun hat, zum Beispiel schlafen, mit dem Hund rausgehen oder, keine Ahnung, Twister spielen, der kann die Spiele auch am nächsten Morgen oder am nächsten Tag auf YouTube nachgucken. Trotzdem, live ist immer schöner, auch weil die Community dann durch live interagiert und man nicht irgendwie mit einem halben Tag Verzögerung Tor schreit.
Genau.
Hast du sonst noch was in diesem wunderschönen Potpourri der Themen dieser Woche?
Nein, erstmal nicht.
Gut, dann würde ich sagen, Liebesgrüße, Osterwünsche oder auch gerne Kritik und natürlich auch eure Meinungen zu den heutigen Gesprächsthemen. Lasst uns doch sie gerne über die bekannten Wege wissen. Ansonsten sind wir immer über ja auch Anregungen und Wünsche offen, wenn ihr vielleicht noch Themen habt, die wir besprechen sollen oder eben Fragen habt, wie der US-Fußball funktioniert. Ich würde sagen, das war doch recht viel Inhalt für eine kleine Folge. Und an dieser Stelle, ja, verabschieden wir uns für heute und hören uns dann nächste Woche wieder, dann in Folge 88 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.